Wer war die größte Überraschung der Hinrunde? Was das wildeste Transfergerücht? Und welcher Moment hat sich bei unseren BVB-Reportern besonders eingebrannt? Wir präsentieren euch das etwas andere BVB-Ranking.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen. Ein Podcast der WAZ.
Hallo, hallo, da sind wir wieder. Die Hinrunde ist beendet und wir wollen heute mal ein etwas anderes BVB-Ranking, eine andere BVB-Bewertung vornehmen. Und dabei wollen wir auch auf die persönlichen Insights von unseren beiden Reportern Christian Wob und Jonas Ortmann zurückgreifen. Hallo, ihr beiden.
Hallo.
Hallo, Lina.
Vorab schon mal gesagt, wir kennen die Antworten untereinander nicht. Ich bin gespannt, in welchen Kategorien ihr da einer Meinung seid und wo ihr euch doch unterscheiden werdet. Ich würde aber mal sagen, zum Start nehmen wir mal eine eher klassische Frage, die aber ja vielleicht auch schon diskussionswürdig sein wird. Wer war euer bester Spieler der Saison?
Für mich ganz klar Gregor Kobel, weil er ja 9-mal die Null gehalten hat. Das ist absoluter Bundesliga-Bestwert. Und natürlich ist es auch immer so, dass mal so eine Bewertung vielleicht so die letzten Eindrücke mit einfließen. Und er hat jetzt zweimal, also seit dem Bundesliga-Wiederbeginn im neuen Jahr, wirklich herausragende Leistung gezeigt. Im BVB da zweimal im Spiel gehalten. Und deswegen geht für mich gerade kein Weg an Kobel vorbei. Der Kicker hat ja frisch seine Rangliste rausgebracht des deutschen Fußballs. Und da ist Kobel im Tor auch auf der Eins. Und ja, also ist ganz, ganz wichtiger Faktor, hat wieder zur Sicherheit zurückgefunden. Das System von Niko Kovac kommt ihm entgegen. Da wird gesagt, Greg, wenn es mal brenzlig wird, dann hau den Ball einfach lang. Das ist okay für uns. Ein Torwart soll in erster Linie Bälle halten. Das macht er herausragend gut derzeit. Und dieses Risiko, was man beim BVB immer hat mit der hohen Abwehr, um hohe Ballgewinne zu erzielen und dann entsprechend auch vielleicht in 1-gegen-1-Situationen zu kommen und möglicherweise auch den anderen Abschluss zuzulassen, da ist er halt gerade extrem gut und hat jetzt allein schon gegen Bremen am Dienstag ein paar Punkte gesichert, definitiv.
Ist er mit?
Ich würde dir da in keinem Punkt, ehrlich gesagt, widersprechen. Ich habe mir bei der Frage die Frage gestellt, die ich auch schon mal hier in den Podcast geworfen habe. Welcher BVB-Spieler würde denn gerade beim FC Bayern Stamm spielen? Und auch das ist diskussionswürdig. Würde Gregor Kobel bei den Bayern spielen mit Manuel Neuer am Tor? Wissen wir nicht, ist hypothetisch. Aber ich habe mich für den besten Spieler mit Nico Schlotterbeck entschieden, der ja am 4. Spieltag sein Comeback gab gegen den VfL Wolfsburg beim 1-0-Sieg. Und ich finde schon, dass er sich jetzt auch noch mal mit dem Eindruck des Bremen-Spiels schon zu einem Leader entwickelt hat, der auch dann in schwierigen Phasen mal das Zepter in die Hand nimmt, ist ja sowieso durch seine Diagonalpässe immer wieder der geheime Spielmacher beim BVB. Andererseits aber finde ich auch durch Zweikämpfe und durch ja auch dieses offensive Marschieren, was ich finde, was sich Nico Schlotterbeck noch mal in dieser Hinrunde angeeignet hat, hat ja seit seinem Comeback ein Spiel verpasst, krankheitsbedingt, beim FC Augsburg sonst auch alles gespielt. Das heißt, er ist ein absoluter Stammspieler. Da übrigens für mich, kann man ja auch nochmal hier im Podcast erzählen, für mich ein Rätsel, wie er damals nach diesem Augsburg-Spiel bei Man City auf dem Platz stand. Denn wie wir so hinter den Kulissen gehört haben, soll er wirklich einen großen Infekt gehabt haben und muss sich da sicherlich, das wurde da sicherlich ein bisschen fit gemacht, so würde ich es mal sagen. Vielleicht ist da auch so eine kleine Leistungsstelle in dieser Zeit dann auch so mal zu erklären. Und ein letzter Punkt bei Nico Schlotterbeck, was ich gut finde. Am Wochenende hat er auch nochmal, nicht am Wochenende, am Dienstag ein Interview gegeben bei der englischen Woche danach, wo er dann auch nochmal darauf angesprochen wurde, dass er die Meisterschaft schon weg sei. Niko Kovac hat die ja auf der Pressekonferenz schon abgeschrieben, dass die Bayern einfach nicht einzuholen sind. Und da finde ich schon, hat man auch die Mentalität von Schlotterbeck da nochmal gemerkt, dass er keine Lust hat, den Bayern schon im März zur Meisterschaft zu gratulieren und auch nicht sagt, ein Vizemeistertitel wäre für uns jetzt ja ein großer Erfolg, sondern er sagt halt, wir gucken einfach mal und schreibt es eben nicht ab. Und ja, das gefällt mir gut, dass er da auch im Thema Vertragsverlängerung diese Titel Sucht vielleicht, die bei ihm groß ist, diese Sehnsucht, endlich was in der Hand zu halten, ja doch so groß ist, dass man auch jetzt nichts abschreibt.
Ja, da komplett mit. Also zum einen natürlich mit Gregor Kobel, aber auch, was du gesagt hast, mit Schlotterbeck. Und das ist ja auch super wichtig, zum einen, was er auf dem Feld macht. Das haben wir jetzt beim Spiel gegen Bremen wieder gesehen. Aber auch alles, was daneben ist und diese Führungsrolle ist ja auch entscheidend. Lass uns direkt einmal zum da ist die Stimme einmal kurz weg. Lass uns direkt zum zweiten Thema übergehen, was eigentlich ganz gut dazu passt. Die größte Überraschung in der Hinrunde. Wir haben uns im Vorgespräch darauf geeinigt, dass sie positiv und negativ sein kann. Jonas, möchtest du starten?
Ich habe mir schwer getan, weil so viele Überraschungen, finde ich, hat die Mannschaft nicht hergegeben in der Hinrunde. Dann bin ich am Ende dabei gelandet. Die größte Überraschung der BVB-Saison für mich war die gesunden Spieler im Herbst, dass es keine Verletzungen gab. Denn ich habe schon mal hier im Podcast öfters die Viererkette gegen Leverkusen vor einem Jahr vorgelesen mit Riasson, Lürs und so weiter. Jetzt nehme ich mir mal raus, die Bank beim Pokalspiel gegen den VfL Wolfsburg vor einem Jahr vorzulesen. Das war Alex Meyer, Kiel Wettchen, Filippo Mane, Almo Girakaba, Ayman Asil, Yannick Lürs, Cole Campbell, Jordi Paulina und ein angeschlagener Marcel Sabitzer, der in der 99. Minute in der Verlängerung noch reinkam, weil sonst, ja, glaube ich, waren die alle anderen nur noch mit einem Bein, dass man da irgendwen bringen musste. Und das sagt, glaube ich, sehr viel aus, wie das damals war. Und da muss man Niko Kovac doch sehr loben, dass er die Fitness der Spieler so hochgeschossen hat, dass man wirklich eigentlich fast immer aus dem vollen Kontingenz ausschöpfen müsste. Das ist für mich die größte Überraschung, denn wir haben vorhin der Saison immer darüber gesprochen, ist der Kader eventuell zu klein? Und da muss man Stand jetzt wirklich sagen, nein, das hat Niko Kovac fantastisch hinbekommen. Und die negative Überraschung ist sicherlich Serhou Guirassy, aber ist nicht so überraschend, denn hat jetzt 6 Tore erzielt in der Bundesliga. Am Anfang ist er ja auch gut reingekommen in die Saison und dann gab es eben dieses Theater um den Elfmeter bei Juventus und seitdem hat irgendwas nicht mehr funktioniert. Es ist schwierig, die Daten sind eigentlich relativ ähnlich auch zu damals. Hat immer so um die 30 Ballkontakte pro Spiel, 30 Minuten pro Torschuss, also das ist alles gleich geblieben. Aber seitdem hat er halt einfach 6 Großchancen vergeben und diese Tore fehlen dem BVB sicherlich in der Hinrunde.
Ich habe eine nicht sportliche Überraschung mir rausgesucht. Und zwar die 59% für Aki Watzke bei der Präsidentenwahl auf der Mitgliederversammlung. Weil es wurde gerechnet mit 70-80%, also dass da aufgrund des ganzen Trubels im Vorfeld keine Nordkorea-Ergebnisse zu erwarten waren. Das war auch den Beteiligten bewusst. Aber intern hat man schon spekuliert, dass das so 70-80% sein dürfen. Und Jonas, wir haben beide den ganzen Tag dort in der Westfalenhalle verbracht. Der Moment, wo dieses Ergebnis da kam, dann wirklich da nur 59% auf der Anzeigetafel standen, wo man gesehen hat, dass er den Saal verloren hat, also die anwesenden BVB-Mitglieder, die zur Mehrheit nicht für ihn gestimmt haben, das war schon ein heftiger Denkzettel für alle Beteiligten. Und der Wahlabend mit den diversen Anträgen, die ja eher die Fanpunkte durchgebracht haben, die haben dann so ins Bild gepasst. Und dass der BVB sich jetzt öffnen muss für Debatten, für möglicherweise für Reformen, für Diskussionen natürlich, das fände ich schon sehr bemerkenswert.
Vielleicht einmal einhakend, was sagt es vielleicht aus, dass ich die Verletzten oder die Nichtverletzten so das Ergebnis auf der Mitgliederversammlung hier nennen, dass es vielleicht sportlich nach oben hin vielleicht auch nicht so die ganz große Überraschung gab, sondern vielleicht jeder so ein wenig das abruft, was er kann.
Ja, es ist halt, der BVB spielt halt unspektakulär. Er spielt letztendlich erfolgreich, weil er die Punkte holt.
Beste Rückrunde seit 7 Jahren, glaube ich. Hinrunde.
Genau, und
Rückrunde warten wir nochmal ab.
Er liefert ja eigentlich das ab, was zu erwarten ist. Wenn du den zweiteuersten Kader hast, wenn du dir einige Topspieler, muss man ja sagen, zum Beispiel Chukwuemeka, Silva, eingekauft hast, aber eben nicht mehr. Und wir haben ja schon als kleinen Ausblick auf dieses Jahr gesagt und geschrieben, dass diese weichen Faktoren beim BVB einfach wieder besser sein müssen. Also, dass man Talente aus dem eigenen Stall reinbringt, um diesen Ruf des Nachwuchsfördererclubs zu wahren, dass man wieder mitreißend spielt. Wir hatten das beim Bremen-Spiel ganz extrem jetzt gehabt. Da haben wir unseren Text begonnen mit dem Zitat von Lars Ricken, der vor anderthalb Jahren, glaube ich, gesagt hat, dass eins seiner Ziele in der Amtszeit sein soll, dass die Leute aus dem Stadion gehen und sich schon wieder auf das nächste Spiel freuen, weil der BVB eben so einen wiedererkennbaren und mitreißenden Fußball spielt. So, und jetzt sind wir gerade an einem Punkt angelangt, wo sich die Leute in Teilen schon gar nicht mehr auf die zweite Halbzeit freuen. Das sind die Pfiffe gewesen zur Halbzeit gegen Bremen. Und der BVB muss einfach wieder dahin, dass dass er einfach wieder etwas Besonderes ausstrahlt und nicht wieder nur ein Topverein in Deutschland ist, sondern wieder der absolute Topverein neben den Bayern. Und das muss eins der großen Ziele sein für das Jahr 2026, weil wir haben auch schon über Narrative geredet, dass dieses echte Liebe vielleicht inzwischen und Außenseiter und Bayern Herausforderer, dass das so ein bisschen auserzählt ist und dass man da dringend wieder irgendwie was Neues braucht. Und das geht unter anderem, wenn du schon nicht die Titelgarantie hast, eben mit besonderem Fußball.
Ja, oder besonderen Talenten, die man ja entwickelt. Ich hatte beide gerade auch schon angesprochen. Die können ja auch immer für eine Überraschung dann gut sein. Aber das, darauf warten wir auch noch etwas vergeblich in dieser Saison bisher.
Guck mal, es soll jetzt alles besser werden. Hört man. Mal schauen.
Hört man. Wir befinden uns ja gerade so in der heißen Phase des Winters. Bis Anfang Februar ist das Transferfenster noch geöffnet. Man muss sagen, in den letzten Tagen ist das neueste Gerücht gar nicht rund um einen Spieler gegangen, sondern um Sportdirektor Sebastian Kehl. Er wurde mit dem freien Posten beim HSV in Verbindung gebracht. Lass uns davon mal überleiten auf, was war denn das ungewöhnlichste Transfergerücht, was ihr bei Dortmund gehört habt? Sowohl wer zu Dortmund kommen sollte oder wer vielleicht auch gehen wollte. War da was los in der Hinrunde?
Thema ungewöhnlich, würde ich auch nochmal eine Frage hier reinwerfen. Was glaubt ihr, war der letzte Spieler, der entweder vom FC Schalke zu Borussia Dortmund gewechselt ist oder andersrum?
Also ich weiß es ja jetzt. Felipe Santana, der Malaga-Held.
Genau, Mr. Malaga. Und da habe ich mir rausgesucht, ungewöhnliche Transfergerüchte. Für mich war es gibt ja erstmal unzählig viele. Aber ungewöhnlich finde ich dann schon immer, wenn ein Schalker beim BVB im Gespräch ist. Das war Sufiane Elfausi, ein Mittelfeldspieler, der gerade ja beim Zweitligisten für Furore sorgt, da auch, glaube ich, fast jedes Spiel gemacht hat und ja, vor allem mit seiner Laufstärke da auf sich aufmerksam gemacht hat. Da hatte dann, ja, im Oktober wurde berichtet, dass er beim BVB auf dem Zettel steht und auch der Berater hat sich dazu geäußert und sagte dann, Sufiane würde nichts machen, was sich für einen Schalker nicht richtig anfühlt. Sicherlich mit Blick auf die BVB-Gerüchte. Und ja, das fand ich doch sehr ungewöhnlich, denn die Zeiten vielleicht, wo ein Cristiano Ronaldo oder ein Edinson Cavani damals immer im Sommer so gehandelt worden sind, gab es in diesem Jahr sicherlich nicht. Deshalb war für mich so das Ungewöhnlichste, dass tatsächlich ein Schalker offensichtlich beim BVB auf dem Zettel gestanden haben soll oder stehen soll. Ja, finde ich spannend. Ich glaube aber, die so große Brisanz, wie es vielleicht mal hatte, ja, hätte so ein Wechsel, glaube ich, inzwischen auch gar nicht mehr, weil die sportlich doch so weit auseinander liegen, die Vereine, dass es, glaube ich, nicht den ganz großen Aufschrei geben würde.
Wir haben ja jetzt noch drüber gesprochen. Ich glaube halt, dass das vor allen Dingen gar nicht mehr aus dieser sportlichen Sicht ist, sondern einfach aus dem Fan-Dasein und dass es da halt darauf ankommt, wie verwoben ist ein Spieler mit dem Verein, wie viel Identifikation bringt er für den Verein mit und dann ist es da vielleicht dann doch noch für Aufsehen sorgen könnte, wenn jetzt ein, sagen wir mal, Nico Schlotterbeck sagen würde, okay, ich gehe Richtung Gelsenkirchen.
Ja, es ist, genau, man müsste dem Verein oder den Fans so emotional wehtun, das ist ja der Kernpunkt. Wenn wir das jetzt in die andere Richtung sehen, von BVB zu Bayern, weil es irgendwie der sportliche Rivale zumindest ist, dann würde eben ein Schlotterbeck-Transfer extrem den Fans wehtun, aber jetzt so, wenn so ein Rafael Guerrero da hinwechselt oder wenn Serugi Rassi dann mal irgendwann hingehen sollte, was höchstwahrscheinlich nicht passieren wird, dann ist das halt auch einfach nur wieder ein Transfer von vielen, der da stattgefunden hat.
Ja. Und da nochmal die Klammer zu spannen, ich glaube, Santana hat vielen BVB-Fans auch nicht so weh getan, dass er zu Schalke gegangen ist damals, denn er hatte zwar dieses Highlight mit Malaga, aber ich glaube, da haben sich fast sogar ein paar BVB-Fans gefreut, dass er vielleicht da zum Spielen kommt, denn er hat sich ja beim BVB nicht zu Schulden kommen lassen, war ja auch immer ein Typ, der für gute Laune stand und ja, ich glaube, das war jetzt kein Transfer, wo man sagt, boah, das war ein Andi Möller von damals zum Beispiel, also da kann man, glaube ich, auch dann so ein bisschen die Kirche da nochmal im Dorf lassen, um das abzurunden.
Ja, es bräuchte halt jemanden, ich meine, Elfausi, der kam jetzt erst frisch dahin, es bräuchte jemanden zum Beispiel aus dem eigenen NLZ, der irgendwie als so der nächste große Schalker dargestellt wird in diesem Verein, dass das wieder so brenzlig werden würde. Und da vielleicht auch mal zum Beispiel Asan Odraogo, der ja jetzt bei RB Leipzig spielt, war damals sicherlich das größte Talent bei Schalke im Mittelfeld. Da gab es die Möglichkeit tatsächlich oder die Überlegung beim BVB, sich den mal genauer anzugucken, den möglicherweise sogar in der Jugend zu verpflichten. Aber so wie ich es gehört habe, war man sich dann eben nicht sicher, ob er dann so herausragend wird, dass man ihm möglicherweise damit ja eher schadet, als einen Gefallen tut, ihn dann von Schalke zum BVB zu holen. Ob das dann am Ende so gekommen wäre, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gab es mal die Überlegung zumindest, sich nach ihm zu erkundigen und ihn zu holen. Aber wurde dann im Endeffekt nichts. Und ich meine jetzt, wenn er dann verletzungsfrei bleibt, hoffentlich jetzt mal bald, ist ein super Spieler, dann wird er auch, wird er RB Leipzig viel geben, aber vor allem auch der Nationalmannschaft im Mittelfeld. Deswegen, wie es dann gekommen ist, ist das, glaube ich, für alle Beteiligten ganz in Ordnung gewesen.
Was war denn dein ungewöhnlichster Transfer oder das Gerücht?
Ja, das war jetzt nicht konkret zu einem Spieler, sondern das war das Gerücht oder das Narrativ, dass der BVB keine Transfers tätigen könnte, weil er sich eine 11-Millionen-Küche gekauft hat. Das ist natürlich völliger Quatsch, weil erstens war das überhaupt kein aktuelles Thema, diese Küche, das lag schon zurück, das wurde dann aber ausgebuddelt in dieser Transferzeit, weil es ja diesen Transferstau gab, weil einfach nichts passiert ist, weil wir haben auch schon über Ethan Vaneri von Arsenal gesprochen, der dann nicht kam, dann musste Anfang August die komplette Transferarbeit quasi von neuem gestartet werden. Das hat ewig gedauert und natürlich war dann dieses Gerücht unter Fans, ja, und das ist ja immer noch im Internet, wird das immer noch wieder genannt, dass eben diese Küche gekauft werden musste. Und deswegen könnten keine Spielertransfers geschehen. Das sind zwar unterschiedliche Töpfe, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, aber es passte natürlich ins Bild. Und da wurde sich natürlich auch ein bisschen über den BVB lustig gemacht und das passt halt einfach ins Narrativ. Die holen keinen, die tun immer so, als ob sie kein Geld hätten. Ja, und jetzt holen sie auch noch eine Küche für 11 Millionen. Und ich weiß ja nicht, ob ihr das gesehen habt in dem Vorstellungsvideo von Fabio Silva. Da sind die ja auch am Stadion vorbeigefahren und dann ist irgendwie die letzte Sequenz, wo Silva fragt, where's the kitchen? Das heißt, selbst beim Spieler, der aus, also beim portugiesischen Spieler, der eigentlich in England unter Vertrag steht und zuletzt in Spanien gespielt hat, selbst der hat das mitbekommen, dass es irgendwie in Dortmund über diese blöde Küche diskutiert wird. Und das fand ich so nervig irgendwie, weil immer wieder diese Küche hervorgehoben wird. So, das hatte halt einfach überhaupt nichts mit diesem Transfertopf zu tun und ist halt eine Auflage gewesen und auch schon längst diskutiert und längst abgehakt, aber irgendwie kam über diese Küche.
Ja, unfassbar viele Bilder dazu auch.
Die Küche, die Kehl nicht zum Kochen bringt.
Also es wird ja bei Social Media gerade auch dann sehr, sehr ausgeschlachtet, aber auch gefühlt nur für anderthalb Wochen und dann war das Thema auch fast schon vorbei.
Boah, ich lese immer noch von Küchen.
Wirklich?
Ja.
Was für ein Algorithmus hast du?
Gab, glaube ich, auch Trikots, wo dann Noyer Küche drauf stand.
Also eine großartige Überleitung zu unserem nächsten Thema, nämlich was war für euch in der Hinrunde das nervigste BVB-Thema?
Blitzabflug von Joe Bellingham. Das konnte ich wirklich irgendwann nicht mehr lesen, denn ich habe heute auch nochmal Joe Bellingham gegoogelt und die ersten Transfertexte kamen, verliert der BVB sein Königstransfer? Fragezeichen. Top-Club macht ernst bei Bellingham und bahnt sich der Wechsel bei Bellingham an. Und das können wir halt wirklich so dermaßen dementieren, dass da jemals ein Blitzabflug ja großartig auch Thema war. Klar, jetzt auch vor dem St. Pauli-Spiel. Damals vor einem halben Jahr gab es diese Aktion von Mark Bellingham, der sich damit sicherlich auch ein kleines Eigentor damals geschossen hat, als er in die Katakomben ging und mit Sebastian Kehl diskutiert hat. Joe Bellingham ja damals in der Halbzeitpause untergenommen worden von Niko Kovac als ja 30-Millionen-Transfer, was ihm dann nicht so gepasst hat. Und insgesamt ist er sicherlich nicht auf die Spielzeit gekommen in der Hinrunde, die er sich gewünscht hat. Aber ich finde, Niko Kovac hat das Thema jetzt auch nochmal in einem großen Interview in The Athletic ganz gut eingefangen und gesagt, er hat ja auch 23 Spiele schon gemacht und hat eine absolut gute Entwicklung hingelegt. Und was man dann auch immer wieder dann gehört hat aus dem Verein ist, dass das alles schon so nach Plan läuft. Also, dass man Job jetzt nicht als sofort ersten Spieltag 90-Minuten-Spieler eingeplant hat, sondern das als auch 5-Jahres-Projekt. Das hatten wir auch bei Fabio Silva, das Thema, dass man da ja eben auch langfristig denkt. Ist immer noch, ist ja schon 20, 19 Jahre, glaube ich, noch Joe Bellingham. Und ja, da finde ich schon, dass man das immer einordnen muss. Und dann wird man ja immer wieder mit diesen Sachen konfrontiert und konfrontiert dann ja auch oft das mal die Verantwortlichen damit. Und die verdrehen dann schon die Augen, so, weil das ist halt immer auch so ein bisschen schwierig und dann irgendwann ein sehr nervtötendes, wiederholendes Thema. Und deshalb habe ich mir das ausgesucht, hatte das ja auch mal als windige Wechselgerüchte bezeichnet in der Zeile. Und ja, das war auch so ein bisschen Ausdruck dieses Nervs, den man mir da getroffen wird.
Schöne Alliteration.
Ich habe tatsächlich auch Bellingham aufgeschrieben, aber aus einem anderen Grund. Und zwar ging es da um
echte Tiefe beim BVB, echte Reiselust bei Solamento. Schau auf solamento.com vorbei oder erlebe uns live in unserer Travel Boutique in Essen-Kettwig. Hier buchen nicht nur BVB-Fans ihre Traumreisen.
Den Kabinenzoff mit dem Vater und Sebastian Kehl direkt am ersten Spieltag da auf St. Pauli, weil ich es einfach so unfassbar unnötig fand, dieses Fass aufzumachen. Der Job, der kommt mit dem Rucksack der Ablöse, 35 Millionen, der kommt mit der Last seines Nachnamens dahin und mit der den ewigen Vergleichen zu seinem Bruder. Wo ja man eher im Kopf hat, in welcher Form der gegangen ist, als einer der besten Mittelfeldspieler der Welt zu Real Madrid. Man hat ja nicht mehr so wirklich diesen 16-Jährigen im Kopf oder 17-Jährigen im Kopf, ich weiß nicht mehr genau, wie alt er damals war, der 2020 nach Dortmund kam. Und ich finde, dass er damit einfach seinem Sohn da in dem Fall keinen Gefallen getan hat, dass das nochmal so öffentlich dann auch vom BVB, dass er so ein Rüffel kam, das passt dann auch ins Bild und ja, das Bellingham halt, dieses Bellingham-Thema halt immer so hochgekocht wird, dann später auch mit den Abgangsgerüchten, weil er eben so eine Brisanz mit sich bringt, das fand ich halt irgendwann nervig. Aber nicht so nervig, und das ist bei mir auf Punkt 1, wie die nächsten Sancho-Gerüchte. Wir müssen einfach mal loslassen. Jadon Sancho wird nicht mal zum BVB zurückkehren, also nicht jetzt auch noch ein drittes Mal. Aber auch da haben wir schon drüber gesprochen, dass dieser Name einfach so viel in Dortmund auslöst, liegt auch daran, dass es seitdem eben nicht mehr diese mitreißenden Spieler gegeben hat oder eben nur noch sehr wenig. Und das, ja, der Bedarf ist ja auch da nach so einem Spielertyp wie Sancho, aber es muss dann vielleicht nicht am Ende Sancho sein.
Dass Sancho tatsächlich auch erst auf der Liste stehen, habe mich dann aber für das Thema entschieden, Adeyemi und die Waffen. Oh. Das war auch was, wo man
eigentlich ja, gar nicht so lustig tatsächlich, ne?
Nee, ja, nicht lustig, aber das Thema war ja dann auch irgendwie sehr lang, sehr intensiv beackert worden. Also selbst wenn man nur BVB irgendwo gegoogelt hat, auch auf egal welchen internationalen Medien, ging es ja wirklich nur noch um das Thema. Und da war ich dann irgendwann auch froh, als es dann wieder eher um das Sportliche ging als um Mystery-Boxen, wo man wahrscheinlich auch erstmal vielen Leuten erklären musste, was eigentlich so eine Mystery-Box überhaupt ist.
Ich habe es immer noch nicht kapiert. Also wie man so ein Ding jetzt da bestellen kann und wo man nur draufklicken muss. Nicht, dass ich es vorhätte, aber es bleibt trotzdem irgendwie wild.
Skandal um BVB-Reporter.
Ja.
Lass uns zu schöneren Themen übergehen, und zwar der beste Torjubel. Welcher Torjubel ist euch aus der Hinrunde im Gedächtnis geblieben?
Ich mag ja immer, wenn so ein Torjubel irgendwie eine besondere Geschichte erzählt, und wenn das nicht so, ja, es gibt natürlich auch den Moment, irgendwie Spieler reißt sich das Trikot vom Leib und rastet völlig aus über so ein spätes Tor oder über irgendeinen besonderen Moment. Das ist natürlich in der Emotion auch geil. Wie zum Beispiel, es gibt ja auch ikonische Bilder wie Ebi Smolarek im Derby auf dem Zaun und sowas. Aber ich finde auch mal cool, wenn sich ein Spieler irgendwie sowas Besonderes überlegt, was dann aber nicht gestellt ist. Und da komme ich dann halt auf Maxi Bayers Torjubel nach diesem Köln-Last-Minute-Tor, wo er diesen Darts-Fall-Jubel auspackt, und das passt da halt einfach zu Bayer, weil er sich ja, glaube ich, schon sehr über diesen Sport auch definiert, also über Darts, und vor allem, weil er, das war ja am Wochenende, wo die EM in Dortmund war, weil er ja davor gegen Stephen Bunting gespielt hat und da wohl in diesem Gespräch gesagt hat, ja, wenn ich treffe, dann sage ich dir, ich mache so einen Darts-Jubel, und so kam es dann auch, und in diesem Mega-Köln-Moment, ich glaube, wir haben das ja auch als die Woche noch der Gefühlsexplosion oder so bezeichnet, das fand ich dann schon sehr passend.
Ja, vorher war, glaube ich, dann das Pokalspiel in Frankfurt. Deshalb war das, glaube ich, danach kam das, genau, die Woche der Gefühlsexplosion. Ja. Genau. Ich habe eine Gefühlsexplosion, die am Ende gar keine war. Und habe mich für Karnečuk Wojmeka entschieden, jetzt auch wieder in Frankfurt. Das wilde 3:3, was dann am Ende, ja, die große Pointe des Dahoud-Treffers zum 3:2 in der 92. Minute, hat man ja nochmal gekontert durch Čuk Wojmeka in der 96. Minute. Und mir hat das doch schon sehr imponiert, und zwar von allen BVB-Spielern, denn ich erinnere mich an Zeiten, da hat man sich dann auch das Trikot vom Leib gerissen und ist in den Fanblock gerannt. Wir haben jetzt hier noch das 3:3 Last Minute geholt, was ja sicherlich auch eine Stärke ist, dass man bis zuletzt dran geglaubt hat, auch wenn man sicherlich einen Sieg verdient gehabt hätte in Frankfurt insgesamt. Aber ich fand gut, dass man sich einfach den Ball aus dem Tor geholt hat, keiner hat gejubelt, und vielleicht machen wir noch das 4:3. Ich finde, das hat so eine neue Siegermentalität dieser Mannschaft ausgestrahlt. Und sicherlich war Čuk Wojmeka auch nicht ganz so zu jubeln zumute, denn der kam erst in der 87. Minute rein. Kommt sicherlich auch nicht auf die Spielzeit, die er sich dort gewünscht hat. Wobei man da sagen muss, jetzt gegen Bremen hat er auch nicht unbedingt in der Startelf Eigenwerbung betrieben. Aber ich fand dann doch schon, denn wir haben ja auch danach mit den Spielern gesprochen, unter anderem Waldemar Anton, der wirklich sehr auf gut Deutsch angepisst war, dass man nicht einen Sieg mitgenommen hat. Man hat sich viel mehr vorgestellt. Und diesen Anspruch finde ich gut, dass man zu Eintracht Frankfurt fährt. Und das vielleicht nicht immer nach außen so sagt, aber dann einfach klar sagt, wir gewinnen hier und alles andere ist eine Enttäuschung. Und das, finde ich, hat dieser Jubel ausgestrahlt, und deshalb ist ja mein Jubel der Saison bisher.
Ich frage mich immer, ob man beim BVB von Siegermentalität sprechen kann, wenn du schon x-mal eine Führung vergeigt hast in dieser Saison. Das finde ich so ein bisschen ein Widerspruch. Also am Ende hast du natürlich schon irgendwie den Anspruch, das Spiel zu gewinnen, und dass sie dann angepisst waren, eben weil sie sich ja sicherlich genauso viel vorgenommen haben für das neue Jahr, und dann geht das in Frankfurt eigentlich genauso los wie in den Spielen davor, dass dich das dann irgendwie fuchst, kann ich schon verstehen, und das im Endeffekt dann auch, ja, dieser verhaltene Jubel war auch, aber trotzdem, ja, sie haben sich am Endeffekt wieder selber eingebrockt, und ich glaube, dass manchmal auch da der eigene Frust über das eigene Versagen deutlich größer sogar noch ist als das, was die Fans dann in dem Moment spüren.
Genau, wir sprechen über die beste Hinrunde seit 7 Jahren. Man hat 36 Punkte aus 17 Spielen, das heißt über 2 Punkte im Schnitt in der Bundesliga geholt. Wie gesagt, selbst in den Jahren, wo man dann am Ende noch die Meisterschaft verspielt hat gegen Mainz, war man deutlich, deutlich schlechter in der Hinrunde. Das zeigt zum einen, wie gut natürlich die Bayern sind, weil sie enteilt sind mit 11 Punkten. Aber auf der anderen Seite ist es quasi auch, das Gefühl bleibt ja hängen, wie viel hat man denn verspielt? Also es kommt einem ja gar nicht so gut vor, weil einem, ja, man hat in Hamburg ein Last-Minute-Gegentor 1-1, auf St. Pauli hat man 3-3 gespielt, gegen Stuttgart in der Nachspielzeit 3-3. Also allein das sind ja schon 6 Punkte, die dann fehlen. Und mit den 6 Punkten wäre man zumindest ansatzweise zum Beispiel dran. Und ich habe einige Spiele noch gar nicht aufgezählt. Also das finde ich so frustrierend, wenn man auf diese Hinrunde schaut, weil einfach so viel mehr relativ einfach möglich gewesen wäre. Also der BVB spielt so schon eine sehr gute, ordentliche Hinrunde. Aber es hätte auch eine wirklich sehr gute sein können mit relativ wenig Aufwand.
Ja, das ist
Zumal, wir müssen ja auch mal vergleichen, die letzten Monate der vergangenen Saison zwischen Dortmund und Bayern. Da war Dortmund ja, glaube ich, sogar stärker, also auch in der Punkteausbeute. Und jetzt gehen wir mal davon aus, da war Dortmund im Champions-League-Viertelfinale. Gehen wir mal davon aus, dass man jetzt einen Top-Gegner in den Playoffs kriegt oder dann im Achtelfinale und früher ausscheidet. Dann hast du plötzlich ab März nur noch eine Einfachbelastung, während die Bayern ja schon mit dem Ziel in die Saison gegangen sind, das Triple zu holen und in der Champions League bis ins Finale zu kommen. Und dann hättest du am Ende nochmal auf jeden Fall einen Vorteil, vielleicht sogar die nochmal anzugreifen, wenn du dann nur 5, 6 Punkte, du hast noch das direkte Duell, das muss man natürlich erstmal gewinnen, auf der anderen Seite, wenn du da nochmal die Chance hast, dran zu kommen und dann geht wieder so ein Glaube durch die Mannschaft nach dem Motto, oh, wir schaffen das noch, wie 2023, wo sie es dann am Ende nicht geschafft haben. Aber da kann natürlich schon nochmal was entstehen. Und dass du diese Chance so ein bisschen leichtfertig vielleicht sogar verspielt hast, das könnte am Ende noch richtig wehtun, glaube ich.
Ich kann nochmal auf das eingehen, was Jonas gerade gesagt hat. Er hat unter der Woche auch einen Artikel geschrieben, wo auch drin stand, die ersten 45 Minuten. Wenn man nur die rechnen würde, dann wäre der BVB bis auf, ich glaube, einen Punkt an die Bayern ran. Und das zeigt ja auch, also das ist ja auch extrem frustrierend, wenn du immer in so ein Spiel reingehst, du holst dir erst die Führung, es läuft eigentlich gut und dann verspielst du es aber doch noch hinten raus.
Ich hatte das Gefühl, dass Kovac auf deine Nachfrage auch ein bisschen überrascht war, weil er das Thema natürlich sehr gut kennt, aber ja, vielleicht nicht gedacht hätte, dass er darauf angesprochen wird. Auf der PK.
Danke. Da haben wir uns ja zusammen überlegt, die Frage. Nein, aber ich fand, ich glaube dann in so einem Moment findet ein Trainer das auch gut, dass er dann nochmal öffentlich so ja diesen Input geben kann, beziehungsweise dann nochmal den Finger in die Wunde legen kann. Weil das ist genauso wie zum Beispiel vor der Weihnachtspause haben wir, glaube ich, auch die Geschichte gemacht über die Standards. Und da war nochmal der klare Wunsch, das hat man so rausgehört aus der Antwort, da müssen wir besser werden. Und das ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und wie wir jetzt natürlich auch wissen, danach wurde sich von dem Standardtrainer getrennt. Im Trainingslager lag da großer Wert drauf. Es gab jetzt diese ja Variante, die Ecke extrem in den Fünfer reinzuzirkeln gegen Bremen, wodurch dann auch das 1-0 entstanden ist. Jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen, aber im Endeffekt glaube ich schon, dass so ein Trainer das halt dann auch mal, dass man ihm da auch mal entgegenkommt, wenn er nochmal so etwas bewusst platzieren kann. Weil das wirkt ja auch immer dann so komisch, ja, wenn er sich was vorgenommen hat zu sagen und das dann irgendwann bei irgendeiner Antwort sagt, obwohl das dann überhaupt nicht da reinpasst. Und nach dem Motto, eins muss ich aber hier noch loswerden. So, und wenn dann so durch eine natürliche Art und Weise so ein Punkt gesetzt werden kann, kann, glaube ich, sogar auch ein Trainer davon profitieren.
Lass uns zur letzten Rubrik kommen. Mein persönlicher BVB-Moment. Da bin ich wirklich am gespanntesten auf eure Antworten. Jonas?
Ich kann gerne starten. Das war der 16. September. Ein lauer Sommerabend in Italien.
Da war ich auch, aber privat und nicht in Turin.
Genau, geht um das Spiel bei Juventus Turin. Jetzt könnte man sicherlich denken, an sich war das Spiel ja schon phänomenal und eins, was man sich dann auch als Reporter schon sehr merkt, was da dann noch passiert ist in der Nachspielzeit. Mein persönlicher Moment war aber eine halbe Stunde vor Anpfiff. Und zwar wurde im Stadion, was übrigens kleiner ist, als man denkt, so als Juventus, als Rekordmeister Italiens, da passen, glaube ich, nur rund 40.000, bisschen mehr rein. Also quasi nur halb so viele wie beim BVB. Und da spielte plötzlich aus den wirklich unfassbar lauten Lautsprecherboxen Eros Ramazzotti, Più Bella Cosa, was ich den ganzen Tag schon gehört hatte tatsächlich, so als in Italien-Flair. Und die ganze Kurve ging wirklich völlig ab. Also dann hat der DJ auch die Lautsprecher runtergestellt und dann hat die ganze Kurve quasi den Refrain mitgesungen. Und das war wirklich, wir haben uns als Porter auch angeguckt, das war schon irgendwie ein sehr, sehr cooler Moment, so was mir halt wirklich persönlich sehr einprägsam war. Und ja, dann kam noch das Spiel dazu, 4-4. Der BVB hat bis zur 93. Minute oder 92. wirklich ein fantastisches Auswärtsspiel gemacht. Ist ja dann sogar 4-2 in Führung gegangen, nochmal wieder. Ja, und nach der Einwechslung von Vlahovic hatte man aber irgendwie schon das Gefühl im Stadion, da passiert jetzt was. Und dass man dann eine 2-Tore-Führung in der Nachspielzeit noch verspielt, ja, das war natürlich auch zum Schreiben nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig und für den Fanblog sicherlich auch nicht. Aber ja, das war so der Moment, wenn ich jetzt so drauf gucke, denn wir hatten das ja auch beim Jahresrückblick schon. Man hat dieses halbe Jahr so ein bisschen übersprungen fast schon, weil in der ersten Jahreshälfte so viel passiert ist, auch mit Trainerwechsel, Krise und so weiter. Und jetzt lief es ja wirklich einfach auf einem sehr ordentlichen Niveau gut. Und das ist dann doch so ein Highlight, was jetzt bei mir im Gedächtnis geblieben ist. Eros Ramazzotti, Più Bella Cosa. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das hier mal unterbringe.
Stark.
Ich hatte das mal vor 2 Jahren, glaube ich, haben die doch bei AC Mailand gespielt. Und da wurde dann auch vor Anpfiff diese Sarapäki Tiamo.
Mhm. Aber das ist ja das bekannt.
Auch, das ist bekannt, aber das war so, weiß ich nicht, Stadionprogramm, oder? Mhm. Hast du auch die Linie eigentlich da getroffen?
Ja.
Bist du ja so?
Gut. Ja. Sehr freundlich.
Ja. Ja.
Mein Italienisch ist leider sehr schlecht, aber ja. Alles, was er gesagt hat, wirkte sehr cool.
Jonas stand nur nickend daneben.
Ich hab mal, glaube ich, gelesen, dass der so eigentlich so ja, sehr intellektuell sogar sein soll. Also es passte überhaupt nicht so zu seinem Spielstil, so Großkante und Raubein, aber
hat wohl. Er hatte auf jeden Fall auch einen sehr gepflegten Anzug an.
Ja, natürlich.
Hatte Buonasera gesagt. Und das war auch ein Highlight, kann ich schon sagen, ja.
Wo ich mein erstes Champions League Finale gemacht habe, da habe ich die Tür aufgemacht von diesem Presseraum und dann kam Alessandro Del Piero. Also ich bin quasi Alessandro Del Piero in die Arme gelaufen. Das fand ich auch so als so Kindheitsmoment. Del Piero war auch schon krass. Macht schon was, finde ich, wenn man so die alten nochmal sieht. So.
Was war denn dein Moment?
Ja, okay. Ich habe ja vor, weiß ich nicht, 10, 15 Minuten habe ich ja gesagt, dass man endlich mal aus dieser Vergangenheit rauskommen muss. Jetzt machen wir mal den gleichen Fehler, weil mein BVB-Moment ist die Verabschiedung von Mats Hummels. Das sagt auch wieder aus, dass ja relativ wenig Highlights passiert sind, finde ich, in dieser Saison. Und ja, an diesem Moment oder bei diesem Hummels-Abschied, da ging dann halt nochmal jetzt wirklich so eine, ja, diese Ära zu Ende, diese Jürgen Klopp-Meister-Saison-Ära ging dann zu Ende. Das war dann ja der Abschied, den Mats Hummels sich verdient hat. Er hat dieses Wandgemälde bekommen im Stadion, große Ovation. Er hat gegen Juve nochmal spielen dürfen. Ich glaube, es ist auch ein Verein, der ihm was bedeutet. Obwohl er selber ihn da gekickt hat. Man hat gesehen in diesen 15 Minuten, dass er es immer noch drauf hat. Jetzt, dass die Pumpe vielleicht dann am Ende nicht mehr mitgemacht hat, aber spielerisch war das immer noch eine Augenweide, ihm dazu zu schauen. Und wenn jetzt nochmal irgendwann auch Marco Reus, der ja immer noch spielt in den USA, wenn er auch nochmal seinen Abschied in Dortmund bekommt, dann ist das wirklich ganz, ganz vorbei, diese Zeit. Deswegen haben wir, glaube ich, viele Fans das nochmal genossen, ihn da zu sehen. Da gab es dann kurz darauf nochmal bei einem Länderspiel in Köln auch nochmal die offizielle DFB-Verabschiedung. Das war schon nochmal so dieses Ende einer Ära, fand ich, hat schon, ja, Emotionen ausgelöst in dem Moment. Also es war schon ganz cool und irgendwie so ein, ja, weil, man muss das ja vielleicht in dem Kontext sehen, dass du vielleicht von da aus so ein bisschen ohne diese ganzen Altlasten von damals beim BVB endlich mal in so eine Saison gestartet bist, wo dann dein Trainer Niko Kovac heißt und nicht irgendeine emotionale Verbundenheit zu diesem Verein hat, wo du vielleicht so mal ein bisschen nach vorne gehen kannst. Und dann hattest du zur Saisoneröffnung dann nochmal diesen Abschied von Hummels, der das dann nochmal ein bisschen manifestiert hat. Ja, wir denken nochmal so ein bisschen daran zurück, aber jetzt geht's dann nach vorne. Ja, dann ging es aber eben sportlich, wie wir schon gesagt haben, war es dann wirklich eine gute Saison oder eine gute Hinrunde. Aber eben diese emotionalen Highlights wie damals in dieser Zeit, die fehlen halt so. Und aber diesen Cut dazu haben, das war dann schon ganz gut. Ja.
Ich weiß noch, bei der Verabschiedung von Mats Hummels war auf jeden Fall strahlender Sonnenschein in Dortmund. Mein Moment war am 25. Oktober und es hat geregnet den ganzen Tag. Es war das Heimspiel gegen den 1. FC Köln und wir beide waren im Stadion, Christian. Ich hatte einen Spielbericht und hatte ihn schon auf ein 0-0 geschrieben, hatte ihn dir schon rübergereicht und dann kam Maxi Bayer, eingewechselt erst in der 68. Minute und in der 90. plus 6 kam das 1-0. Wir haben es, glaube ich, im Text geschrieben mit Ekstase. Auf der Tribüne, absolute Freude, Emotionen. Bei mir vielleicht auch, vielleicht aber auch ein wenig Resignation, weil dann der nette Kommentar von rechts kam, oh, kannst du jetzt nochmal neu schreiben?
Gut.
Aber,
was soll ich drum rumreden in dem Moment?
Ja, Emotionen und Mitleid sind verbreitet. Nee, aber das war irgendwie so für mich so ein Moment. Es war irgendwie bis dahin so ein torloses Spiel. Es war absoluter Chancenwucher in der zweiten Halbzeit. Und dann kam aber nochmal Maxi Bayer, ist nochmal so alles rausgebrochen. Das hat irgendwie nochmal gezeigt, ja, wie emotional so ein Fußballspielen auch sein kann. Und deshalb hätte ich das jetzt als meinen Moment genommen.
Ich glaube, wir hatten sogar, hatten wir das nicht auch dieses Spiel verglichen mit dem Toni da Silva-Tor gegen Hoffenheim im Podcast? War das das Spiel? Wisst ihr auch nicht mehr. Kann sein auf jeden Fall. Aber das war ja auch nochmal aus dieser Klopp-Hummels-Zeit und so. Und man hat dann, da hat man draus ja gemerkt, dass aus einem random Samstagnachmittag Bundesligaspiel dann irgendwie doch was Besonderes eigentlich entstehen kann. Damals das Silber durch diesen Ausgleich, jetzt beim BVB oder beim aktuellen Bayer-Tor war das jetzt noch nicht so, finde ich, dass dann dadurch irgendwie sich was ausgelöst hat in dieser Mannschaft, aber kann ja noch werden. Ja.
Und Maxi Bayer ist doch nach dem Spiel, das war doch das, wo er dann noch weitergezogen ist zum Darts. Das war doch in der Westfalenhalle, war Darts
davor,
nebenan.
Davor, an dem Abend davor war
er. Abend davor, okay.
Und da hat er dann versprochen, dass er den Darts-Jubel macht und dann.
So um was, genau. Ja, sehr schön. Dann Dankeschön schon mal an euch für eure Einblicke und auch die Insights, die ihr uns hier immer wieder mitgebt. Uns würde aber interessieren, wie schaut ihr denn auf diese BVB-Hinrunde? Was waren eure Highlights? Was waren für euch die Spieler, die Momente, die man irgendwie hervorheben muss? Geht ihr mit unseren Einschätzungen hier oder seht ihr es eigentlich ganz anders? Schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare oder schreibt uns auch bei Instagram. Da sind wir unter watz_BVB zu finden. Und dann freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche auch wieder einschaltet.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an sport@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.